Das vierte Gebot, du sollst des Sabbattags gedenken. Ich lese uns aus 2. Mose 20, ab Vers 8. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Toren ist, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Sabbat, was heißt das überhaupt? Sabbat heißt von etwas aufhören, von etwas ruhen. Also Sabbat heißt im tiefsten Grunde ruhen. Und das war nun der 7. Tag der Woche. Wir wollen es jetzt in 3 Punkten miteinander betrachten, und der erste Punkt ist die Sicht des Alten Testaments oder die Lage des Alten Testaments. Der 7. Tag, der wurde schon bei der Schöpfung erwähnt. Den 7. Tag, den finden wir schon auf den ersten Blättern der Bibel. Da heißt es in 1. Mose 2, und das kam ja jetzt auch gerade in dem Gebot mit zum Ausdruck. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Da ist der 7. Tag genannt, aber er wird nicht Sabbat genannt. Es war auch nicht so, nicht erkennbar so, dass jetzt alle am 7. Tag nichts mehr taten. Hier wird einfach gesagt, Gott ruhte am 7. Tag. Wir können nicht sagen, dass Abraham auch am 7. Tag ruhte. Ich wüsste nicht, wo da etwas steht in der Bibel. Aber kurz bevor das Gesetz gegeben wurde, da ist konkret vom Sabbat die Rede. Und das ist in 2. Mose 16 ab Vers 23 beschrieben, und ich will es uns auch lesen. Wir müssen halt auch diese und jene Stelle heute Morgen lesen. Und er sprach zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist Ruhe. Ein heiliger Sabbat dem Herrn. Hier kommt das Wort vor. Aufhören von der Arbeit, ruhen. Ein heiliger Sabbat dem Herrn. Was ihr backen wollt, backet. Und was ihr kochen wollt, kochet. Aber eben heute, morgen ist Sabbat, so wird ihnen gesagt. Alles aber, was übrig bleibt, leget euch hin zur Aufbewahrung bis an den Morgen. Und sie legten es hin bis an den Morgen, so wie Mose geboten hatte, und es stank nicht. Und es war kein Wurm darin, was sonst der Fall war. Da sprach Mose, esset es heute, denn heute ist Sabbat dem Herrn. Ihr werdet es heute auf dem Feld nicht finden. Was denn? Das Manna fand man da am 7. Tag nicht. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, an dem wird es nicht sein. Hier wird also der Sabbat erwähnt. Und dann fließt er in das Gesetz ein, das Gesetz der 10 Gebote. Und das habe ich uns ja gelesen und ich will es uns nochmal lesen. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun. Das war also ein Tag der Erholung. Und zwar nicht nur für Mensch, sondern auch für Vieh. Also nicht nur für den Menschen, sondern auch für das Vieh. Gott hat gesagt, an dem Tag sollt ihr ruhen. Jetzt müssen wir aber noch eine Besonderheit sehen bei dem Sabbat. Natürlich war das ganze Gesetz zunächst für Israel, aber der Sabbat hatte noch einen besonderen Charakter, aber speziell auf Israel bezogen. Wir lesen in 2. Mose 31, ab Vers 16, also Vers 16 und 17, und die Kinder Israel, sollen den Sabbat beobachten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern. Ein ewiger Bund. Der Sabbat war also ein Bund. Hier ganz konkret war dieses Gebot ein Bund Gottes mit Israel. Und im nächsten Vers heißt es, er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel, ewiglich. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Also wir wollen das nur wenigstens mit festhalten. Gerade beim Sabbat wird betont, es ist ein Bund zwischen Gott und Israel und es ist ein Zeichen zwischen Gott und Israel. Das ist also der Sabbat als der 7. Tag. Aber dabei hört es mit dem Sabbat nicht auf. Es geht weiter. Jedes 7. Jahr war ein Sabbatjahr. Da heißt es in 3. Mose 25, 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein Sabbat der Ruhe für das Land sein, ein Sabbat dem Herrn. Dein Feld sollst du nicht besäen und dein Weinberg nicht beschneiden. So heißt es in 3. Mose 25, Abvers 3. Also, alle 7 Jahre war ein ganzes Jahr lang Sabbat. Auch das gehört in der Fortführung im Grunde mit zum Sabbat. Wir könnten sagen, ach, ein ganzes Jahr, das Feld nicht bestellt. Ja, Gott wollte vorher doppelt so viel geben. Wir merken aber hier schon ein Prinzip. Wenn wir vor Gott zur Ruhe kommen, ist das keine Zeitverschwendung. Und dieses Prinzip, wir werden das nachher sehen, das bleibt bis heute. Und darum ging es auch Gott, dass man zur Ruhe kommt. Und Ruhe, speziell in Verbindung auch mit Gott, ist keine Zeitverschwendung. Da konnten sie trotz der Ruhe essen. Man hätte sagen können, das geht nicht, dann verhungert ihr in dem Jahr. Nein, sie verhungerten in dem Jahr nicht. Gott hatte das so vorgesehen und so gab Gott schon vorher so viel, dass sie essen konnten, obwohl sie ruhten. Und das ist ja nun doch auch ein Segen, oder? Aber auch damit ist es noch nicht zu Ende mit dem Sabbat. Jetzt kam ein Sabbatjahr, nach 7 Jahren kam das 2. Sabbatjahr, nach wieder 7 Jahren das 3., 4., 5., 6., 7. Sabbatjahr, wie viele Jahre haben wir jetzt rum? 49 Jahre, 7 mal 7 Jahre, 7 mal 7 Sabbatjahre, das 7 ist ja die Zahl Gottes, die Vervollkommnung. Und dann das 50. Jahr, das war das Jubeljahr. Oh, wir könnten sagen, das war die Vollendung des Sabbats. Und das Jubeljahr hatte auch eine ganz besondere Bedeutung. Da ging es nicht nur darum, dass man wie beim Sabbat etwa, nicht arbeitete. Da ging es um Folgendes. 3. Mose 25, ab Vers 10. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein. Und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Ein Jubeljahr soll dasselbe Jahr des 50. Jahres euch sein. Ihr sollt nicht säen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen, denn ein Jubeljahr ist es, es soll heilig sein. Und es geht noch weiter. Hier ist etwas ganz Besonderes da. In der Vervollkommnung dieser Ruhe, nach 7 mal 7 Jahre, kam dieses Jubeljahr, das wurde angestoßen durch Hörner. Deswegen nannte man es auch Halljahr. Die Hörner, das waren Jubelhörner. Und deswegen auch wohl der Begriff Jubeljahr, nicht? Eigentlich müsste man sagen Jubeljahr, aber vom Wesen her war es auch wirklich ein Jubeljahr. Da kam jeder wieder zu seinem Eigentum. Oh, welch ein Bild. 50 Jahre, es konnte sein, es war einer geknechtet, weil er verschuldet war. Aber im 50. Jahr, da wurde alle Schuld erlassen. Da war sie nicht mehr da. Und da wurde der Knecht entlassen. Er wurde frei. Das war ein Jahr der Freiheit. Wir müssen uns das schon merken, denn wir kommen auch gleich im Neuen Testament nochmal darauf zurück. Da wurde alles Land wieder zurückgegeben. Da hatte einer Land verkauft, vielleicht musste er es auch verkaufen. Und noch wieder ein Stück verkaufen. Er kam in Armut hinein und hinterher hatte er nichts mehr. Und dann kam das 50. Jahr. Und dann bekam er alles wieder. Das war eine ganz neue Chance zum Neuanfang. So verarmten die Generationen in Israel nicht. Innerhalb der 50 Jahre konnte das geschehen. Aber im Jubeljahr ging alles wieder zurück. Die Knechte wurden frei, Eigentum kam zurück, Schulden waren weg. War das nicht ein Jubeljahr? Welch ein Jubel, welche Freude, könnte man sagen. Ja, war das denn nicht ungerecht? Stell dir mal vor, einer hätte im 40. Jahr das Land verkauft und er wusste, das hält mir ja nur noch 10 Jahre. Ja, das war auch geregelt von Gott her. Wie hat er das gemacht? Im Grunde war es wie eine Pachtzahlung. 10 Jahre konnte er das Land nutzen und er zahlte demjenigen, dem es abgekauft wurde, im Grunde 10 Ernten. Und wenn es nur ein Jahr war, nur eine Ernte. Und dann kam aber alles zurück. Also es war auch da gerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Auch in diesen Dingen. Dass nicht der eine sagt, ach, jetzt bin ich frei, nicht? Mir geht's gut und ich kriege alles wieder und der andere sagt, ja, ja, aber ich nicht. Ich habe so viel bezahlt für dein Feld und ich muss das jetzt geben. Mir fehlt das Geld. Nein, Gott ist gerecht. Es hat keinem was gefehlt. Es war ein Jubeljahr. Also, das ist die Vollendung des Sabbats. So möchte ich es mal sagen. Ich möchte noch was im Alten Testament bleiben. Der Sabbat reiht sich in die 8 Feste des Herrn ein, im Alten Testament. Man redet auch von 7 Festen des Herrn, aber wenn wir den Sabbat mit einbeziehen, dann sind es 8. Denn mit dem Sabbat fängt alles an. Ich will es einfach in den Gesamtzusammenhang stellen. Und vielleicht ist es ja auch mal nicht schlecht, die Feste zu hören, die es so im Alten Bund gab. Dürfen wir auch ein bisschen lernen hier. Der Sabbat war also das erste Fest, alle 7 Tage. Dann das zweite, das war das Passa, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Israel zog aus Ägypten. Das war im ersten Monat am 14. Tag. Da wurde das Passa gefeiert. Dann kam das Fest der ungesäuerten Brote. Das fing einen Tag später an. Im ersten Monat am 15. Tag und dauerte 7 Tage. Und dann war da das Fest der Erstlingsfrucht, auch das Fest der Gerstenernte. Das war der 2. Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Nicht? Wir merken, die liegen ganz dicht beieinander, diese Feste. Die Erstlingsfrucht, die Gerste, die wahrscheinlich zuerst gewachsen war. Und dann das 5. Fest, das Wochenfest, Pfingsten. Das war auch das Fest der Weizenernte und war 50 Tage nach dem Passa. Und dann das 6. Fest, das Fest des Hörnerschalls oder das Posaunenfest. Das ist im 7. Monat am 1. Tag. Und dann kommt der Versöhnungstag, das nächste Fest, auch im 7. Monat, aber am 10. Tag. Und dann kommt noch das Laubhüttenfest, das ist das Fest des Einsammelns, auch ein Erntefest am Ende des Jahres, wo Trauben, Oliven und Obsternte war. Das war im 7. Monat am 15. Tag. Wir merken, manchmal liegen die Feste dicht beieinander. Und da sollten Sie sich auch erinnern, wie Sie in der Wüste in Laubhütten gelebt hatten. Ein Fest der Freude, ein Fest der Ernte. Ernte war auch immer mit Freude verbunden. Ja, und so soll es heute ja auch sein, nicht? Es geht heute jetzt nicht im geistlichen Sinn um Ernte von Gerste und Weizen, aber doch, was der Herr Jesus sagt, siehe, die Ernte ist weiß. So bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Als der Herr Jesus das sagte, war die Ernte gar nicht weiß. Die Ebene war noch relativ kahl. Die Jünger hätten gesagt, es ist doch noch gar keine Ernte. Vielleicht sagen wir ja auch, es ist doch gar keine Ernte, wir sehen nichts, sehen wir was? In den Augen des Herrn Jesus ist es anders. Die Ernte ist weiß. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Die Welt ist reif für Jesus, denn sie brauchen ihn, damit sie nicht ewig verloren gehen. Also das sind diese 8 Feste in Israel, wenn wir den Sabbat mit einreihen. Und das ist logisch, ihn mit einzureihen, denn er wird als erstes erwähnt. Aber da schon im Alten Testament alles Tradition wurde, immer mehr Tradition, ohne Gott hinterher, wirklich zu nahen, da lesen wir schon im Propheten Jesaja deutliche Worte. Da heißt es in Jesaja 1 ab Vers 11, wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr, ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber und am Blute von Farren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat dieses von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine eitle Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat. Das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlungen mag ich nicht. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Eine ernste Rede Gottes. Er spricht hier gegen die Veräußerlichung von solchen Festen. Obwohl Gott sie geboten hat, aber die Menschen, die taten das alles. Heute ist Laubhüttenfest, heute ist Passa. Aber es dachte keiner mehr daran, worum es wirklich ging. Da sagte Herr, ich bin müde eurer Feste. Es geht immer um einen wirklich wahren Inhalt. Und hier merken wir auch im Alten Testament, Gott geht es nicht um Formalitäten, sondern um das Eigentliche. Wir sehen aber auch, im Alten Testament ist der Sabbat eben nicht nur verbunden mit dem siebten Tag, sondern eingebunden in die anderen Dinge, die den Sabbat betreffen. So, jetzt kommen wir zur Lage des Neuen Testaments. Obwohl Jesus ja noch in das Zeitalter des Alten Testaments hineingeboren wurde, kam er mit der überspitzten Sabbattradition nun nicht zurecht. Da hieß es, der Sabbat, der muss gehalten werden. Es ging nur noch oder viel um den Sabbat. Es ging überhaupt um die Erfüllung von irgendwelchen Dingen, die ins Kleinste getrieben wurden. Wie Jesus ja einmal sagt, nicht, er verzehnte den Kümmel und den Anis, nicht, und aber ihr vergesst das viel Wichtigere, die Barmherzigkeit und andere Dinge, die vergesst ihr. Und da hat Jesus gegengeredet. Nicht nur geredet, sondern auch gehandelt. Da war er doch eines Tages in einer Synagoge. Und dann sah er mitten in der Synagoge eine Frau. Das war nicht sehr ansehnlich. Die war richtig gekrümmt und gebunden. Und sie saß da in der Synagoge. Aber dass sie dort saß, ließ ihr Herz erkennen. Ihr Herz war vielleicht sicherlich auch gebeugt, aber nicht so gekrümmt, dass sie Gott etwa vorgeworfen hätte, ich gehe nicht mehr in die Synagoge, du hast mich so binden lassen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nein, das tat sie nicht. Sie kam, um zu hören. Und ich weiß gar nicht, ob sie gewusst hatte, dass an diesem Tag Jesus da war. Und Jesus schaute umher und sah diese Frau. Und er hatte Erbarmen mit ihr. Und dann hat er gesagt, Frau, du bist gelöst von deiner Fessel. Und plötzlich wurde sie gerade. Ah, da haben sicher alle geguckt, haben gedacht, welch ein Wunder. Und dann kam der Sabbat. Der Synagogenvorsteher war auch dabei. Und er wurde unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Er hat gearbeitet am Sabbat. So meinte der Synagogenvorsteher, aber nicht nur er, das war die landläufige Auffassung gerade der geistlichen Elite. Und so sagt er, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Tag des Sabbats. Oh, wir merken doch, wie geht das denn vorbei an diesem Heil? Da ist eine Frau, die jetzt so gesund wird. Was hat das überhaupt mit Arbeit zu tun? Oh, und da hat der Herr gesagt, Heuchler! Wer bindet denn seinen Ochsen und seinen Esel nicht los am Tag des Sabbats und führt ihn zur Quelle? Ihr bindet sie doch alle los. Und sie soll nicht losgebunden werden, die der Satan, so sagt er, die der Satan nun schon 18 Jahre gebunden hat und die ist eine Tochter Abrahams. Heuchler! Oh, hat der Synagogenvorsteher auch das Genick eingezogen. Nicht nur er, vielleicht waren noch andere drunter, die auch dachten, der Synagogenvorsteher hat recht, das sollen wir nicht tun. Und dann wurden alle beschämt. Wir merken, Jesus geht es nicht um Formalismus. Jesus geht es immer ums Innere. Der Formalismus kam auch zum Ausdruck, als Jesus mit den Jüngern durch die Saaten zog. Und sie hatten Hunger, da gab es halt gerade nichts zu kaufen. Da haben sie die Halme abgerupft, nicht, und Körner so gegessen. Und irgendwo stand wieder ein Spion, ein geistiger Spion. Auch wir müssen aufpassen. Lasst uns nicht geistige Spione werden. Was sind denn geistige Spione? Genau das hier, wie hier. Man schaut, ob man noch irgendwo was findet am anderen. Oh, da habe ich aber was gesehen. Natürlich hast du was gesehen. An uns ist immer was zu sehen. Denn so vollkommen sind wir nicht. Man kann irgendetwas sagen, hat es vielleicht noch nicht mal so gemeint. Und dann denkt man, ja, so hätte es aber nicht sagen dürfen. Ja, wäre auch besser gewesen, wenn er es anders gesagt hätte, aber wir sind halt Menschen. Oder manchmal kommt uns auch irgendwas raus oder sind irgendwelche Dinge, die nicht so ganz vollkommen sind. Lass uns auch nicht geistige Spione werden. Sollen wir es mit der Wahrheit dann nicht mehr genau nehmen, denn darum geht es nicht. Aber geistige Spione sind oft solche, die ja schon, wie eben die Pharisäer, auf allen möglichen Kleinigkeiten rumhacken, aber die Mücke seien, aber die Kamele hinterher verschlucken, die Fehler an den anderen sehen und selbst nicht sehen, was sie für Fehler haben. Lasst uns auch gnädig sein, denn wir sitzen alle im Glashaus. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir mit Steinen werfen. Natürlich sollen wir auch einander ermahnen. Auch das, seht, wir dürfen das nie übertreiben. Wir können auch jetzt sagen, ach ja, alles egal. Nein, das ist auch nicht so. Das stimmt auch nicht. Aber es geht um die rechte Herzenshaltung. Sonst werden wir ganz leicht geistige Spione. Sonst werden wir Pharisäer. Das ist der Begriff dafür, nicht? Ja, da haben sie gesehen. Die haben Körner abgerupft. Das ist am Sabbat nicht erlaubt. Du bist doch ein Rabbi, nicht? Willst doch ein Rabbi sein. Hast solche Jünger um dich. Ja, tatsächlich, der Herr hat solche Jünger um sich, die noch ganz anderes manchmal machen. Und er hat uns doch alle noch nicht hier weggejagt. Nicht einmal ging er mit den Jüngern und dann hörte es doch nicht. Und da fragt er sie hinterher, was habt ihr denn geredet vorhin? Ja, wer der Größte unter ihnen sei. Jetzt hat er sie auch nicht alle weggejagt. Hat ihnen ein Kind vor die Augen gestellt. Ja, so sind wir, nicht? So sind wir halt. Gut, dass der Herr uns nicht wegjagt, nicht? Weil wir nicht heilig genug für ihn sind. Nein, ermahnt er uns. So, die waren um Jesus. Oh, und jetzt sagt Jesus wieder, worum es geht und sagt, wie war es denn mit David und denen, die bei ihnen waren, als sie Hunger hatten? Da sind sie in den Tempel gegangen und haben die Schaubrote gegessen, die sie eigentlich hätten gar nicht essen dürfen. Aber vielleicht wären sie sonst verhungert. Und plötzlich merken wir, wie es doch um den Menschen geht, auch bei allen Gesetzen. Das dürfen wir auch nie vergessen. Und deswegen sagt der Herr, der Sabbat ward um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbat willens. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Und das müssen wir jetzt auch beachten. Er ist Herr des Sabbats. Nein, diese Kleinigkeiten, die hat Jesus nicht mitgemacht. Und jetzt müssen wir mal noch auf eine Stelle schauen. Sie ist nicht unbedingt völlig klar, aber doch erwähnenswert. Seht, als der Herr Jesus seinen Dienst begonnen hat, da heißt es, in Lukas 4, die Verse 17 bis 21, und ich will uns die mal lesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusetzen, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen waren in der Synagoge waren, auf ihn gerichtet. Er fing an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Erfüllt. Das haben wir auch schon gehört in diesen Tagen. Er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Ja, woran klingt das denn an? Klingt das nicht an dieses Jubeljahr, das ausgerufen wurde? Und wir haben ja schon gehört, was in diesem Jubeljahr geschah. Es Schuldvergebung, Befreiung. Jeder wurde frei, jeder bekam zurück, was er einst besaß. Und jetzt sagt Jesus, dieses angenehme Jahr ist jetzt erfüllt. Ich denke, wir dürfen es doch wohl darauf beziehen. Welches angenehme Jahr gibt's eigentlich sonst im Alten Bund? Er hat ja bei der Hälfte aufgehört. In Jesaja 61, Vers 1 und 2 steht diese Stelle. Da ist die Rede vom angenehmen Jahr. Also da ist die Rede von diesem Jahr. Und dann geht's weiter. Und dann kommt der Tag des Zorns. Der Tag des Zorns war noch nicht, als Jesus da war. Der kommt noch. Der große Tag des Zorns, der Tag des Herrn. Da müssen wir in die Offenbarung schauen. Aber das angenehme Jahr, das Jahr der Gnade. Wenn wir das mal einmal so sehen und Jesus sagt, es ist erfüllt, dann geht es nicht mehr um die Vollendung des Sabbats, die man ja in diesem Jubeljahr sehen konnte. Da geht es nicht mehr darum, dass wir das 50. Jahr in gleicher Weise halten, sondern es geht darum, dass es erfüllt ist in Jesus. Und wenn wir das als die Vollendung des Sabbats sehen, da müssen wir uns fragen, was ist mit dem Sabbat selbst? Und jetzt müssen wir noch weitergehen in die Schrift. Und da sehen wir eben im Neuen Testament, dass der Sabbat hat für uns Christen im Neuen Testament nach der Schrift keine Bedeutung mehr zum Heil. Darum geht es jetzt. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 14, Vers 5 und 6, der eine hält einen Tag vor dem anderen. Kann man machen. Der andere aber hält jeden Tag gleich. Ein jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er Dank sagt Gott. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und Dank sagt Gott. Wenn einer alle Tage gleich hält, dann hält er den Sabbat nicht. Ein anderer macht's nicht so. Er sagt, jeder sei in seiner Überzeugung gewiss. Also man kann am siebten Tag ruhen, es ist kein Verbrechen. Auch nach dem neuen Bund nicht, nicht? Aber es dient nicht mehr zum Heil. Und das müssen wir sehen. Und das steht in Galater 4. Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ja, warum haben sie die denn beobachtet? Weil sie dachten, dann sind wir vollkommen. Und dann erst sind wir, ja, dann erst sind wir selig, nicht? So müssen sie gedacht haben. Darum geht's ja gerade im Galaterbrief. Glaube oder Gesetz? Also, ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Das muss Paulus sagen. Er sagt, wenn es das ist, was uns zum Heil gereicht jetzt, wenn ihr meint, das wäre es, dann habt ihr vergeblich gehört. Ja, er sagt einmal sogar, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Und das müssen wir sehen. Es geht nicht darum, dass einer nicht einen Tag vor dem anderen halten kann. Wir haben es ja gehört. Aber zum Heil dient es nicht. So müssen wir es ja hier aus den Stellen doch ersehen. Wir müssen noch Kolosser 2, Vers 16 hinzunehmen. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank Oder in Ansehung eines Festes, nicht? Da könnte man nämlich auch da noch hinter das Sabbatjahr mit reinnehmen, das Jubeljahr und alle möglichen anderen Feste. Ich lese die Stelle gleich nochmal. Kurzer Einschub. Denn man kriegt ja manchmal auch Briefe, dann denken welche, wir müssten jetzt das Laubhüttenfest feiern. Und dies und jenes. Wir merken auch, die Menschen werden aber auch dann ganz durcheinander, was sie denn nun tun müssen und was sie nicht mehr tun müssen, was denn eigentlich Altes Testament ist und Neues Testament. Wir müssen es schon von der Schrift her auseinanderhalten. Wir werden doch sonst ganz durcheinander. Sonst fangen wir hinterher auch noch an und bauen einen Opferaltar auf. Obwohl doch in Christus das Opfer ein für allemal gebracht wurde. Wir müssen schon die Schrift richtig beurteilen, sonst kommen wir ja zu totalen, katastrophalen Fehlschlüssen, die dann auch noch am Heil vorbeilaufen. Es ist erfüllt in Christus, wir haben da ja schon eine Predigt drüber gehört. Das müssen wir sowieso vorweg, eben bevor wir die 10 Gebote betrachtet haben, mussten wir erstmal darauf eingehen. Also nochmal, Kolosser 2. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist der Christus. Hier sagt der Herr es ganz deutlich. Er erwähnt auch Sabbate. Nun gibt es ja bestimmte Glaubensrichtungen, die den Sabbat sehr hoch halten, aber eben zum Heil. Ja, da wird dann angefangen, es sind auch andere Sabbate hier gemeint, nicht der Sabbat. Ja, wie soll man das denn, wie will man das denn hier entnehmen? Und auch noch mit den Stellen, die wir vorher gelesen haben, wie will man das übereinbringen? Hier steht Sabbate. Also gehört doch auch der Sabbat dazu. Nicht so schwierig kann es doch eigentlich auch nicht sein. Und hier sagt Paulus durch den Heiligen Geist, das ist ein Schatten. Und wir wollen nun nicht mehr die Schatten betrachten, denn wir wissen, wie wesenlos Schatten sind. Ja, man kann schon am Umriss was erkennen. Aber jetzt geht's um den Körper. Und der Körper ist Christi. Und dieser Körper wirft den Schatten. Bis dahin hat man nur den Schatten Christi gesehen. Aber jetzt im neuen Bund sehen wir den Körper. Was sagt denn Jesus? Was hieß Sabbat nochmal? Ruhe. Und was sagt der Herr Jesus? Hier draußen steht's vor der Eingangstür. Kommet her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich will euch Ruhe geben. Das ist die volle Erfüllung. Mit aller Sündenvergebung, die dazugehört, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn, das ist erfüllt, heute erfüllt. Und in diese Richtung müssen wir schauen, in die Ruhe Christi eingehen. Es ist eben nicht so, dass der Sabbat im geistigen Sinn uns nichts mehr zu sagen hätte. Es ist eigentlich heute eine Vervollkommnung, die nicht nur für den siebten Tag gilt, aber dann einmal unabhängig, ob wir dabei arbeiten oder nicht. Der Hebräerbrief sagt nun im Kapitel 4, Abvers 9, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, darum geht's jetzt besonders im neuen Bund, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Merken wir, wie das mit dem Sabbat verknüpft ist? Von welchen Werken denn? Von der täglichen Arbeit? Nein. Von unseren Werken, wo wir uns das Heil mit verdienen wollen, von unserem Selbst tun wollen. Auch als Christen können wir ja so viel selber tun. Jetzt müssen wir das noch machen und das noch machen. Und vielleicht müssen wir auch vieles machen, ja. Aber der Herr sagt, wir sollen eingehen in die Ruhe. Und dann sind es nicht mehr eigene Werke, sondern dann sind es Gottes Werke. Und nur die bringen ja auch wirklich was. Nochmal, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Wir müssen, so denke ich mal, das Sein betonen, von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Und vielleicht darf ich so sagen, das ist der Sabbat des Neuen Testaments, der sich nicht mehr nur festmacht an einem Tag, sondern der sich festmacht, in die Ruhe des Christus einzugehen, alle Tage. Und wenn wir das so erkennen, dann merken wir, das liegt auf der gleichen Ebene, wie wenn Jesus sagt, den Alten ist gesagt, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, ich verkürze es jetzt mal mit meinen Worten, ihr sollt nicht hassen, denn wer hasst, ist schon ein Totschläger. Den Alten ist gesagt, so könnte man sagen, es geht um den siebten Tag. Aber jetzt ist uns gesagt, wir sollen eigentlich ständig in der Ruhe des Christus sein. Und so dürfen wir festhalten, das Sabbatgebot ist damit das einzige Gebot, das im Neuen Testament nicht im engen Sinn wiederholt wird, wo es um das spezielle Halten eines Tages geht, wohl aber in seinem tiefsten Sinn, nämlich in die Ruhe des Christus einzugehen. Das ist das Tiefergehende. So, jetzt wollen wir doch noch einen Punkt 3 anhängen. Dennoch ist ein Tag der Ruhe und Besinnung natürlich nicht zu verachten. Aber vor dem Hintergrund, den wir jetzt gesagt haben, da dürfen wir jetzt nichts verrücken. Es geht nicht um Heil und es geht um dies alles nicht. Wir haben ja heute den Sonntag, nicht? Wo manche denken, ja, der ersetzt jetzt den Sabbat. Aber das können wir nun nicht sagen. Aber wir sehen durchaus im Neuen Bund, dass sich die Gemeinde des Neuen Bundes eben die ersten Jünger versammelten am ersten Tag der Woche. Was war das für ein Tag? Das war der Tag nach dem Sabbat, der heutige Sonntag. Das lesen wir in Johannes 20, Vers 1, 19 und 26, Apostelgeschichte 20, Vers 7 und 11, 1. Korinther 16, Vers 2. Die ersten Christen versammelten sich am Sonntag, dem Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche. Auch wir kommen ja an diesem Tag zusammen. Das ist biblisch, an diesem Tag zusammenzukommen. Das heißt aber nicht, dass man nicht an einem anderen Tag zusammenkommen dürfte. Das ist kein Gesetz, aber es hat durchaus einen biblischen Grund. Aber dieser Tag war damals ein Werktag. Ja, das war der erste Tag der Woche. An dem Tag haben die Jünger sich versammelt. Das wurde auch akzeptiert, auch damals wohl, auch schon im Römischen Reich war es teilweise, wenn nicht vielleicht die Verfolgung war. Aber danach ging man arbeiten. Erst Kaiser Konstantin hat im Jahre 321 den Sonntag zum arbeitsfreien Tag erhoben, aber auch erst nur für die Behörden, nicht für alle. Privat wurde auch weitergearbeitet. Und dann erst die späteren Kaiser, die haben gesagt, Sonntag ist ganz Sonntag, alle arbeiten nicht. Und das hat sich so erhalten bis heute. Nun ja, ist ja auch nichts Schlechtes, nicht? Wenn es keinen Sonntag gibt, dann sind alle Tage Werktag. Das ist gar nichts gegen zu sagen, dass es so ist. Aber wir dürfen jetzt hier nicht ein Sabbatgebot draus machen. Das wäre nun nicht richtig, denn davon lesen wir in der Schrift nichts. Es geht aber im Letzten darum, dass man zur Ruhe kommt. Und wenn man da auch einen Tag hat und sich auch auf Gott besinnen darf, dann ist das gut und richtig. Und wir wollen auch gar nicht dafür stimmen, dass das jetzt abgeschafft wird und dass wir nur noch durchmachen, immerfort. Es ist gut. Aber es hängt doch kein Heil daran. Woran Heil hängt, ist die Gemeinschaft mit Gott. Und die darf uns nicht verloren gehen. Und die gilt aber letztlich an allen Tagen. Es ist bis heute kein Zeitverlust, wenn man Ruhe vor Gott hat. Genau wie das Sabbatjahr kein Zeitverlust war. Gott hat dann doppelt so viel gegeben. So, und da möchte ich uns jetzt noch ein letztes Beispiel lesen und damit dann schließen. Modersohn, Ernst Modersohn hat darüber eins geschrieben. Und es ist ein Auszug aus einem Buch, ich weiß jetzt gar nicht, welches es ist, aber es ist eben eine Geschichte, eine Abhandlung, die er in diesem Buch schreibt und unter der Überschrift »Das Dengeln der Sense säumt das Mähen nicht«. Und darum geht's eigentlich. Ruhe vor Gott. Dies Wort, das ich einmal in einer Zeitschrift las, hat mir viel zu sagen gehabt. Ich bin dadurch sehr gesegnet worden. Darum möchte ich gern diesen Segen weitergeben. Die Zeit der Heuernte naht. Damals war es ja noch anders, nicht als heute. Es ist keine Mähdrescher. Nun sollen die Wiesen gemäht werden, aber ehe man dran geht, werden die Sensen gedengelt. Da sitzt der Landmann und hämmert auf seiner Sense herum. Sie soll ganz und gar keine Scharte haben. Sie soll scharf sein für den kommenden Dienst. Immer wieder schlägt der Hammer auf die Sense, gewiss eine Viertelstunde lang. Endlich ist die Sense gedengelt. Nun kann die Arbeit beginnen. Und rüstig holt der Landmann mit der Sense aus und die Halme sinken in langen Schwaden zu Boden. Aber wenn er einen Schnitt durch die Wiese gemacht hat, dann hält er ein. Er holt seinen Wetzstein hervor und wetzt die Sense. Dann geht's wieder weiter. Wenn man von der Landwirtschaft nichts versteht, kann man denken, das Dengeln der Sense sei nur verlorene Zeit, ebenso wie das Wetzen. Da kommt dies Wort und sagt, das Dengeln der Sense verzögert das Mähen nicht. Es ist keineswegs verlorene Zeit, im Gegenteil. Mit einer gut gedengelten Sense geht die Arbeit viel besser vonstatten und man spart auch an Kraft. Mit einer stumpfen Sense muss man sich viel mehr anstrengen als mit einer scharfen. Das kostet mehr Muskelkraft, als wenn man ein gutes Werkzeug hat. Nun habe ich zwar keine Wiese zu mähen, meine Arbeit ist eine andere. Ich habe viele Briefe zu schreiben. Oft kommen so viele Briefe, dass ich seufzen möchte über die Last, die sie mir aufs Herz legen. Was wollen die Leute alles von mir wissen? In was für Fällen soll ich raten und helfen? Ich muss bekennen, dass ich oft ungeduldig und verdrießlich geworden bin, dass ich mir sagte, haben die Leute denn zu Hause niemanden, den sie fragen können? Muss ich denn immer gefragt werden? Aber wenn man in dieser Stimmung an die Arbeit geht, dann werden die Briefe, die man schreibt, gewiss etwas von der Unlust verspüren lassen, mit der man die Arbeit getan hat. Zur rechten Zeit kam mir das Wort vom Dengeln der Sense vor die Augen und ich nahm es zu Herzen. Ehe ich an meinen Briefberg gehe, um ihn abzutragen, dengle ich jetzt erst meine Sense. Das heißt, ich nehme mir Zeit zum Gebet. Ich bitte Gott, mir Gnade zu geben, den rechten Rat zu erteilen, die rechte Hilfe zu bringen. Gehe ich nun ans Werk, dann gelingt die Arbeit besser. Und als wenn ich in eigener Kraft das Werk begonnen hätte. Und jedes Mal, wenn ich einen Brief geschrieben habe, mache ich eine kurze Pause, um die Sense zu wetzen. Ich lege eine Atempause des Gebets ein, dann geht's wieder weiter. So habe ich gefunden, beten ist kein Zeitverlust, wie so manche denken, sondern es ist Zeitgewinn, weil die Arbeit in kürzerer Zeit geschafft wird, als wenn man sie in eigener Kraft tut. Und beten bringt auch Kraftersparnis, wie das Dengeln und das Wetzen der Sense. Man braucht sich nicht selbst, um das rechte Wort zu bemühen. Es wird gegeben, wenn man es braucht. Man kommt durch seine Arbeit viel schneller und viel besser, wenn man sie mit Gebet vorbereitet und begleitet. Nun weiß ich nicht, worin deine Arbeit besteht. Du hast vielleicht keine Wiese zu mähen und auch nicht so viele Briefe zu schreiben, aber was du auch für Arbeit zu tun hast, der Rat ist auch für dich gut. Das Dengeln der Sense verzögert das Mähen nicht. Ehe du an die Arbeit gehst, in deiner Küche, in deinem Büro, in deinem Laden, in deiner Schule, in deiner Werkstatt, auf deinem Acker, nimm dir erst Zeit, deine Sense zu dengeln, die Arbeit mit Gebet vorzubereiten. Und wenn du die Arbeit begonnen hast, dann lege eine Pause ein und wetze deine Sense. Mach eine Atempause des Gebets. Und du wirst es auch erfahren, was ich erlebt habe. Beten ist Zeitgewinn und Kraftersparnis. Und der Herr möchte uns schenken, dass wir genau in diese Ruhe eingehen. Amen. Amen. O ja, himmlischer Vater, und dafür dürfen wir dir danken, dass du uns doch solche Ruhe bereiten willst. Du kennst auch mein unruhiges Herz und wie man so vieles dann selber machen will. Herr, wir wollen dich bitten, lass uns erkennen, dass das Dengeln der Sense kein Zeitverlust ist. Lass uns spüren, Herr, wie du die Wege ebnest, wenn wir sie dir nun nur hinlegen. Herr, dass du Dinge schaffst, die wir sonst hätten machen müssen, und du hast den Weg schon glatt gemacht. Wir bitten dich um deine Gnade. Lass uns so persönlich mit dir umgehen und dir unsere Probleme, die täglichen Dinge hinlegen, um dann zu schauen, wie du Ruhe gibst für unsere Seelen. Herr, hilf uns dabei. Amen. Amen.